Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die SBB will mehr Geld für das Schweizer Schienennetz, sehr viel mehr Geld. Wir berichten, analysieren und befragen den Direktor des Bundesamtes für Verkehr im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann, der Bieler SP-Nationalrat Lumengo hat für andere Leute Wahlzettel ausgefüllt. Jetzt läuft ein Verfahren. Der Nestle-Konzern verdient auch in der Krise Milliarden und setzt zunehmend auf Absatzmärkte in Schwellenländern. Und der Schweizer Eiskunstläufer Stefan Lambiel macht ein Geständnis. Ohne Schmerzmittel könne er nicht aufs Eis. Rendezvous am Mikrofon Martin Stucki und Roger Brändlin mit einem Nachrichtenüberblick.
Die SBB verlangt vom Bund 850 Millionen Franken zusätzlich pro Jahr. Dies sei nötig, damit das Schienennetz unterhalten werden könne, erklärten die SBB-Verantwortlichen am Morgen vor den Medien. Das Bundesamt für Verkehr ist dagegen der Meinung, dass das Eisenbahnnetz im Moment auch ohne zusätzliche Mittel sicher betrieben werden kann. Doch mittelfristig würde ein ungenügender Unterhalt zu mehr Störungen führen, heißt es weiter. Der Bieler SP-Nationalrat Riccardo Lumengo hat für mehrere Personen Wahlzettel ausgefüllt. Gegen ihn läuft ein Verfahren. Lumengo bestätigt in einer Mitteilung, dass es um 44 Wahlzettel bei der Parlamentswahl des Kantons Bern von 2006 geht. Gemäß einem Bericht der Zeitung Blick soll er bei der Nationalratswahl 2007 ähnlich vorgegangen sein. Der SP-Nationalrat beteuert, er habe die Wahlen nicht verfälschen wollen, er habe lediglich Personen unterstützen wollen, die vom Wahlprozedere überfordert seien. Die Voruntersuchung ist gemäß dem zuständigen Untersuchungsrichter abgeschlossen. Ob es zur definitiven Anklage kommt, entscheidet nun die Berner Anklagekammer. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat sich im schwierigen Jahr 2009 gut geschlagen. Allerdings sank der Gewinn um knapp 8 Milliarden auf 10 Milliarden Franken. Das hat aber mit dem Verkauf einer Tochterfirma im Vorjahr zu tun. Ohne diesen Verkauf konnte Nestlé das Ergebnis halten. Der Umsatz sank um 2% auf noch 108 Milliarden. Der französische Detailhändler Carrefour hat im vergangenen Jahr einen starken Gewinnrückgang verbucht. Abschreibungen im Italiengeschäft und Restrukturierungskosten in Milliardenhöhe drückten den Gewinn um 70% auf 385 Millionen Euro, wie der größte Detailhändler Europas mitteilt. Das Strafgericht in Lausanne hat einen früheren Chefarzt des Unispitals Lausanne zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren und einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Der Neurologe hatte rund 5 Millionen Franken aus der Spitalkasse abgezweigt und Spesenabrechnungen gefälscht. Das Gericht befand die Schuld des Verurteilten als besonders schwer. Er sei angetrieben worden durch die Verlockung, sich leicht bereichern zu können. Bei Muttenz im Auhafen ist die Polizei in einem Container auf 70 Kilogramm Kokain gestoßen. Dabei handelt es sich um einen der größten Drogenfunde, die je in der Schweiz gemacht wurden. Auf dem Schwarzmarkt hätte das Kokain mindestens 7 Millionen Franken eingebracht, teilen die Basel landschaftlichen Behörden mit. Einen Tag nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger ist Militärkommandant Salu Djibo zum neuen Machthaber berufen worden. Über das Schicksal des gestürzten Staatschefs Tanja gibt es weiterhin keine Informationen. Er soll gestern entführt und in ein Militärlager gebracht worden sein. Präsident Tanja hatte dafür gesorgt, dass er hätte weiter regieren können, obwohl seine Amtszeit abgelaufen war. Die Afrikanische Union verurteilt den Staatsstreich und verlangt eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Bei 3 schweren Sprengstoffanschlägen in der russischen Teilrepublik Inguschetien sind mindestens 2 Menschen getötet worden, 28 weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem Racheakt islamistischer Rebellen. In den vergangenen Tagen hat es in Ingushetien nämlich mehrere Gefechte zwischen militanten Islamisten und kremltreuen Kampfverbänden gegeben. Dabei wurden rund 20 Aufständische getötet. Die Krankheit Krebs betrifft immer mehr Menschen. Gemäß einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation wird Krebs in diesem Jahr zum ersten Mal weltweit die häufigste Todesursache sein. und damit die Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen übertreffen. Auch in der Schweiz nimmt die Zahl der Krebsfälle zu. Gemäß der Krebsliga Schweiz erkrankt jede und jeder Dritte an einem Tumor. Ein knappes Jahr nach dem Erdbeben im italienischen L'Aquila kommen 17 Personen vor Gericht. Sie sollen Bauvorschriften missachtet haben. Im Zentrum der Anklage steht ein Studentenheim, in dem 8 Menschen getötet wurden, als es einstürzte. Später gab es Spekulationen, dass das Gebäude über eine Grube mit illegal entsorgtem Sondermüll errichtet worden sei. Bei dem Erdbeben in den italienischen Abruzzen im April 2009 waren fast 300 Menschen ums Leben gekommen.
Rendezvous 12.36 Uhr. 2,5 Millionen Franken mehr pro Tag, um das Schweizer Schienennetz zu unterhalten. Was veranlasst die SBB zu ihrem Hilfeschrei und wie gerechtfertigt ist die Forderung? Viele Fragen auch an Max Friedli, den Direktor des Bundesamtes für Verkehr, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann das Geständnis des Spitzensportlers. Für Stefan Lambiel gehören Schmerzmittel zu seinen besten Freunden. Die Schokoladenseite der Globalisierung. Der Nestle-Konzern profitiert von neuen Gelüsten in neuen Absatzmärkten. Der Schritt zur Normalität. In den USA geht die Zeit des billigen Geldes langsam zu Ende. Und die Stimme aus dem Grab. Mit Johnny Cash lässt sich gutes Geld verdienen. Auch mehr als 6 Jahre nach seinem Tod. All das in der nächsten Dreiviertelstunde. Zuerst jetzt aber Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.685 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 46,59 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,64. Das Wetter, es ist heute in der ganzen Schweiz nass, im Norden zeitweise, im Süden kräftiger. Oberhalb von 600 bis 1100 Metern fällt auch Schnee. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 3 bis 7 Grad. Morgen Samstag wechseln sich im Norden starke Bewölkung und Sonnenschein ab. Vereinzelt gibt es noch Schneeschauer. Im Süden wird es zunehmend sonnig. Am Sonntag scheint besonders in den Alpen meistens die Sonne. Im Westen und im Süden ziehen am Nachmittag aber wieder Wolken auf. Dies bei rund 5 Grad im Norden und 9 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Eine Meldung für die Verladestation Verreina. In Saljains besteht eine Wartezeit von rund 30 Minuten. Dann Schienenverkehr. Der Abschnitt zwischen Glattfelden und Eglisau ist für den Bahnverkehr unterbrochen. Die internationalen Züge zwischen Stuttgart und Zürich Hauptbahnhof werden über Winterthur umgeleitet. Zwischen Bülach und Schaffhausen fallen die Fernverkehrszüge aus. Zwischen Bülach und Eglisau fallen auch die S-Bahn-Züge aus. Es verkehren Busse.
Die SBB will also mehr Geld, sehr viel mehr Geld, um das Eisenbahnnetz instand halten zu können. Noch seien Schienen und Signalanlagen zwar sicher und gut, für die Zukunft sieht die SBB aber schwarz. Wenn es jährlich nicht 850 Millionen Franken mehr gäbe, dann komme es zu mehr Störungen und auch die Fahrplanstabilität sei gefährdet. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die SBB hat sich, gelinde gesagt, gewaltig verrechnet. Für den Betrieb, den Erhalt und Unterhalt, beispielsweise der Bahnhöfe oder des Schienennetzes, braucht es nicht mehr nur die 1,45 Milliarden Franken jährlich, die der Bund heute finanziert. Neu gehen die Schweizerischen Bundesbahnen von einem zusätzlichen Mittelbedarf von 850 Millionen Franken aus, und das jährlich. SBB-Infrastrukturchef Philippe Goderon zu den Gründen.
Die Ursachen dafür sind in drei Kategorien zu suchen. Zuerst eine höhere Netzauslastung, zweitens die Einnahmen, sowohl von den Trassenpreisen wie von der Leistungsvereinbarung, die gleich geblieben sind, und weniger Erneuerung der Anlagen.
SBB-Chef Andreas Mayer will über die falsche Berechnung nicht wirklich sprechen. Er erklärt den Mehrbedarf in Milliardenhöhe mit der starken Nutzung des Schienennetzes und zieht dabei ein gewagtes Bild heran.
Es ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn wir in einem Restaurant säßen und sagen würden, bringen Sie uns eine gute Flasche Wein. Man bringt uns eine gute Flasche Wein, wir trinken die, wir genießen das Produkt. Und wenn wir dann während des Trinkens in die Weinkarte schauen, denken wir, ups, der Wein ist aber eigentlich etwas teurer, als wir gedacht haben.
Für das zuständige Bundesamt für Verkehr, BAV, ist der zusätzliche Mittelbedarf zwar unbestritten, trotzdem lässt das BAV die erstaunlich hohe Zahl von 850 Millionen Franken jährlich von einem ausländischen Institut überprüfen. Schließlich bereitet man auch einen Notfallplan vor, um die zusätzlichen Mittel bereitstellen zu können. Möglich wäre eine Erhöhung der Trassenpreise, sagt BAV-Chef Max Friedli, oder aber man entzieht dem Finefonds Gelder, die für zukünftige Bahnprojekte vorgesehen wären. Der Bund überweist zurzeit rund 1 Milliarde Franken pro Jahr in diesen Finefonds.
Nun könnte ein Teil dieser Erlöse vorübergehend, vor allem für die Jahre 2011, 2013, nicht in den Finefonds fließen, sondern in der Bundeskasse bleiben und dort für die Kompensation des Mehrbedarfs bei der Bahninfrastruktur verwendet können.
Die NEAT oder der Tiefbahnhof Zürich würden dadurch wohl kaum gefährdet. Die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur, das Projekt ZEP, könnte aber verschoben werden. Der notwendige Ausbau der Schienenkapazitäten für den Personenverkehr oder den Güterverkehr würden damit verzögert. Die heutige Präsentation der SBB wird vor diesem Hintergrund bestimmt für heftige politische Diskussionen sorgen. Eine Falschberechnung in Milliardenhöhe, da stellen sich eine Menge Fragen.
Pascal Krauthammer hat es gesagt, die Geldforderung der SBB wirft viele Fragen auf. Vor allem die, wie ist es möglich, dass man sich beim Unterhalt des Bahnnetzes derart, nämlich um 60%, verrechnen konnte. Philipp Burkhardt, der des Bundeshaus, was denken Sie, was ist da schiefgelaufen?
Also man muss ganz klar festhalten, was uns hier heute präsentiert worden ist, das ist ein verkehrspolitisches Desaster. Dass man sich bei der Einschätzung von Unterhaltskosten für ein Bahnnetz um einige Millionen pro Jahr verschätzen kann, das würde man ja noch verstehen. Aber wenn man sich, wie Sie haben es gesagt, um ganze 60% verschätzt, dann kann man nur noch von grob Fahrlässigkeit sprechen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat die SBB in den letzten Jahren massiv ausgebaut, ohne die Belastung des Netzes durch diesen Ausbau seriös zu berechnen. Oder, und das wäre noch schlimmer, man hat immer gewusst, dass es massiv mehr kosten wird, aber aus politischen Gründen zwar teuren, aber nie reinen Wein eingeschenkt, weil man gewusst hat, dass man vor dem Parlament und dem Volk sonst keine Chance hätte. Verantwortlich hier ist übrigens nicht der jetzige SBB-Chef, sondern sein Vorgänger Benedikt Weibel.
Und in der Politik ist auch etwas schiefgelaufen? Hat man da den Kopf in den Sand gesteckt oder was?
Also das Parlament muss sich schon an der Nase nehmen. Es hat in den letzten Jahren den Ausbau des SBB-Netzes forciert und gut geheißen und gleichzeitig hat es die Gelder für den Unterhalt des Netzes zusammengestrichen. Da hätte man eigentlich wissen müssen, dass das so nicht geht. Aber auch über die Verantwortung des Verkehrsdepartements von Moritz Leuenberger wird man in den nächsten Wochen intensiv sprechen müssen. Es müsste die SBB kontrollieren und hat es offensichtlich nicht getan.
Philipp Burkhardt, wird die Politik Hand bieten, diese ganzen Milliarden, die da gebraucht werden, aufzutreiben?
Also das wird schwierig. Der Direktor des Bundesamtes für Verkehr, Max Friedli, wir haben es gehört, hat davon gesprochen, dass man Gelder für Großprojekte, für die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur quasi zweckentfremden möchte, zum Unterhalt der jetzigen Infrastruktur verwenden. Das geht nicht ohne Zustimmung des Parlaments und da mache ich doch große Fragezeichen. Kommt dazu, dass der Bundesrat, wie Friedli sagte, im Verkehrsbereich in den nächsten 3 Jahren dreistellige Millionenbeträge sparen will. Das Loch wird noch größer, also man wird nicht darum herumkommen, neue Finanzierungsquellen zu suchen. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wird angesprochen, eine Abgabe für die Bahn, höhere Bahnpreise. Das alles müssten wir bezahlen, deshalb die Chancen solcher Projekte auch nicht gerade sehr groß. Mit anderen Worten, die SBB könnte in absehbarer Zeit vor der Situation stehen, dass sie das jetzige Angebot so nicht mehr wird aufrechterhalten können.
Und mit Max Friedli, dem Direktor des Bundesamts für Verkehr, werden wir noch ausführlich sprechen um 13 Uhr im Tagesgespräch. Danke, Philipp Burkhardt. Es hat nicht ganz gereicht fürs Olympia-Podest. Der Schweizer Eiskunstläufer Stefan Lombiel erreichte letzte Nacht nur den 4. Rang. Dabei ist der Preis, den Lombiel für sein Comeback bezahlt, um überhaupt in Vancouver dabei sein zu können, hoch. Der Walliser kann seinen Sport heute nur ausüben, wenn er Schmerzmittel nimmt. Mittel, die nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern vielleicht schon bald auf der Dopingliste stehen. Barbara Kolpi aus Vancouver.
Sein Körper hatte Stopp gesagt. Stefan Lombiel vor knapp 1,5 Jahren zum Rücktritt gezwungen. Doch Stefan Lombiel wollte nicht akzeptieren, kein Spitzensportler mehr zu sein. Die Leere war zu groß. Um dieses Leben als Eiskunstläufer, das er so sehr liebt, ein bisschen zu verlängern, nimmt Stefan Lombiel viel in Kauf.
Schmerzen sind da und Schmerztabletten sind auch da.
Entzündungshemmende Schmerzmittel, die Stefan Lombiel seit längerer Zeit regelmäßig nimmt und von ihnen sagt, sie seien fast seine besten Freunde.
Les anti-inflammatoires, c'est presque mon meilleur ami, donc ils m'aident beaucoup.
Sie helfen ihm, um überhaupt trainieren zu können, um überhaupt fähig zu sein, um eine Olympiamedaille zu laufen. Über die längerfristigen gesundheitlichen Folgen will er sich keine Gedanken machen.
C'est vrai qu'on se pose pas souvent la question quelles sont les conséquences de tout ça. C'est le sport, c'est aller toujours plus loin, c'est dépasser ses limites et finalement c'est ça qui rend les Jeux Olympiques, qui rend la compétition si spéciale, c'est que on a envie d'aller toujours plus loin.
Dies mache eben den Sport, die Olympischen Spiele aus, immer mehr an die Grenzen zu gehen. Für Stefan Lombiel ist dies offenbar nur möglich, dank dieser entzündungshemmenden Mittel. Ohne sie wären die Grenzen für seinen Körper schneller erreicht. Daniele Mona, Arzt von Swiss Olympic, erklärt, welche Folgen dies haben kann.
Die entzündungshemmenden Mittel außer der Magen-Darm-Unverträglichkeit, die häufig bekannt ist, gibt es natürlich vor allem bei Sportlern, die häufig Flüssigkeitsmangel haben und konzentriertes Blut haben. Die Konzentration der Nieren, was natürlich auch zu einem Nierenschaden führt. Und das ist ein triftiger Grund, um absolut abzuraten, dass man regelmäßig für die sportliche Diät auf hohem Niveau solche Mittel nimmt.
Entzündungshemmende Schmerzmittel sind also gesundheitsschädigend, gleichzeitig aber leistungsfördernd. Für Martial Soji, den Direktor des Anti-Doping-Instituts in Lausanne, geht diese Haltung in Richtung Doping, wenn ein Sportler ohne akute Entzündung entzündungshemmende Schmerzmittel einnimmt.
De plus en plus une attitude d'utilisation des anti-inflammatoires de type entre guillemets préventif se rapproche très nettement d'une attitude dopante.
Martial Soji ist auch Mitglied der IOC-Kommission, die bestimmt, welche Mittel auf die Dopingliste kommen. Und da will er bei der nächsten Zusammenkunft vorschlagen, dass auch entzündungshemmende Schmerzmittel draufkommen. Für ihn ist klar, dass der Kampf gegen Doping dort anfängt, wo sportliche Höchstleistungen mit Hilfe von pharmazeutischen Mitteln erreicht werden. Dazu komme, dass er sich auch Sorgen um die Gesundheit der Athleten mache. Auch Stefan Lombiels Trainer Peter Grütter ist besorgt und sagt deutlich:
Ja, das müssen wir jetzt wieder aufhören. Also wenn er jetzt da die Höchstschwierigkeiten nicht machen muss, kann man vielleicht wieder von diesen Schmerzmitteln wegkommen. Das muss er unbedingt, weil man darf nicht abhängig werden von solchen Zeugen. Und er ist natürlich nicht der Einzige, die haben natürlich alle, die da in so einem Niveau oben laufen. Aber wir haben ihn nie gezwungen, er will das so machen.
Stefan Lombiel denkt an den Moment, denkt nicht an mögliche längerfristige gesundheitliche Schäden und auch nicht an die Möglichkeit, dass die entzündungshemmenden Mittel auf der Dopingliste landen könnten. Für Stefan Lombiel ist klar:
Es hat gelohnt. Ich habe wunderschöne Olympische Spiele gehabt. Es war ein schöner Kampf. Ich muss sagen, es ist schön, da zu sein und kämpfen für eine Medaille. Es ist schade, dass ich nicht zeigen konnte, was ich wollte und auch schade, dass ich keine Medaille zu Hause nehme.
Gegessen und getrunken wird immer, heißt es. Und doch ist die Wirtschaftskrise auch am Nahrungsmittelkonzern Nestlé nicht spurlos vorbeigezogen. Nach einem schwachen ersten Halbjahr konnte Nestlé im vierten Quartal 2009 aber wieder zulegen. In Europa blieb das Wachstum allerdings schwach. Deutlich besser läuft es im Rest der Welt, vor allem in den sogenannten Schwellenländern oder Emerging Markets, aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Brasilien. Dort sind nämlich löslicher Kaffee, Schokolade und Biskuit aus der Schweiz zunehmend gefragt. Maren Peters.
Nestlé-Konzernchef Paul Bulcke sagt deutlich, wohin die Reise des größten Nahrungsmittelkonzerns der Welt gehen soll. Nachdem der europäische Markt als weitgehend gesättigt gilt, konzentriert sich der Konzern zunehmend auf Schwellenländer in Asien und Lateinamerika.
We foresee substantial growth with our popularly positioned product initiatives in emerging markets for emerging consumers.
Der Umsatzanteil dieser neuen Märkte im Konzern liegt derzeit bei 11%. Doch die Erwartungen sind hoch. Der Umsatz werde zweistellig steigen, erwartet Nestlé-Chef Bulcke. Bis 2020 will Nestlé in Schwellenländern wie China, den Philippinen, Indonesien und Brasilien 45% des Gesamtumsatzes generieren. Das Rezept könnte aufgehen, sagt Analyst Michael Romer von der Bank Sarasin.
In den Schwellenländern haben wir natürlich eine demografische Entwicklung. Da sieht man, dass eine aufstrebende Mittelschicht vermehrt jetzt auch diese qualitativ höheren Produkte auch nachzufragen beginnt.
Aber für die neuen Märkte braucht es auch neue Produkte und viel Werbung. Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Ausgaben für Forschung und Marketing deutlich erhöht. Die Forschungsausgaben stiegen um 10%. Ein immenses Potenzial sieht Konzernchef Bulke bei starken Marken und Produkten, die einen Zusatznutzen für die Gesundheit versprechen.
We see immense potential for value creation by offering good, enjoyable products and brands with intrinsic or added nutritional value.
Für diesen Zusatznutzen, hofft Nestle, sind Verbraucher bereit, mehr Geld zu zahlen. Auch in Europa, wo die Geschäfte derzeit eher flau laufen. Sarasin-Analyst Michael Romer findet diese Strategie sinnvoll.
Konsumenten werden zunehmend kritischer und sie verlangen natürlich auch einen Vorteil für ein höherpreisiges Produkt. Und wenn man einem Konsumenten Gesundheitseffekte mitverkaufen kann, dann dürfte das sicher einen Wachstumsbereich darstellen.
Noch verdient Nestle aber am meisten Geld mit KitKat-Schokoriegeln, löslichem Kaffee, Nespresso und Tiernahrung. Trotz des schwierigen Umfelds ist Nestle stärker gewachsen als die Konkurrenz. Und dafür lässt sich Konzernchef Paul Bulke belohnen. Für das vergangene Jahr kassiert er rund 10 Millionen Franken Salär und damit rund 2 Millionen Franken mehr als im Vorjahr, als er das Amt von Peter Brabeck übernahm. Und auch die Aktionäre gehen nicht leer aus. Nestle will Aktien zurückkaufen und die Dividende deutlich erhöhen.
In der Wirtschaftskrise haben die Notenbanken rund um den Globus ihre Zinsen so stark gesenkt wie kaum je zuvor. Es brauchte viel und billiges Geld, um die Konjunktur zu stützen. Dabei war aber klar, ewig würde diese Geldschwemme nicht anhalten. Nun scheint tatsächlich das Ende des billigen Geldes zu nahen. Die US-Notenbank, das Fed, hat nämlich erstmals seit Ausbruch der Krise einen seiner Leitzinse wieder angehoben. Ist das nun die Zinswende? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Ben Bernanke, der amerikanische Notenbankchef, hat alle überrascht. Denn so rasch hat niemand mit der ersten Zinserhöhung in den USA seit Juni 2006 gerechnet. Die Botschaft, die Ben Bernanke damit aussendet, ist klar. Er will langsam aber sicher zur Normalität zurückkehren. Dabei will er sehr sachte vorgehen, wie sich gestern gezeigt hat. Denn Ben Bernanke hat nicht den für die Banken wichtigsten Zinssatz angehoben, den Fed-Funds-Satz, sondern vorerst einen eher unwichtigen Satz, den Diskontsatz. Anastasios Frangoulitis, Chefökonom bei der Zürcher Kantonalbank ZKB, interpretiert das wie folgt.
Dieser Schritt zeigt noch nicht seine Wirkung. Es ist so, dass die Banken sich nicht über diesen Satz refinanzieren. In diesem Sinn ist die unmittelbare Wirkung klein. Es hat mehr eine Signalwirkung.
Eine Signalwirkung ohne unmittelbare Auswirkung auf die Wirtschaft. Das heißt, Banken, Firmen und Haushalte müssen noch nicht sofort höhere Zinsen zahlen, etwa für Kredite oder Hypotheken. Anastasios Frangoulitis will denn auch noch nicht von einer Zinswende sprechen.
Nein, noch nicht. Also die Zinswende wird erst dann kommen, wenn die amerikanische Notenbank auch der Meinung ist, dass die konjunkturelle Erholung, die wir im Moment sehen, auch als nachhaltig erachtet werden kann. Das ist erst dann der Fall, wenn auch der amerikanische Arbeitsmarkt klare Zeichen einer Erholung zeigt.
So weit ist die amerikanische Wirtschaft noch nicht. Sie wächst zwar wieder, aber neue Stellen werden dadurch noch keine geschaffen. Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt ist nach wie vor angespannt. Der Chefökonom der ZKB geht davon aus, dass die Zinsen in den USA erst nach dem Sommer für alle spürbar steigen werden. Und ähnlich sehe das auch hier in Europa aus.
Wir rechnen erst im Herbst dieses Jahres mit den ersten Leitzinserhöhungen, sowohl in der Eurozone wie auch bei uns in der Schweiz.
Die Zinserhöhung von Ben Bernanke hat also noch keine unmittelbare Wirkung auf die Wirtschaft. Der amerikanische Notenbankchef hat aber allen Beteiligten unmissverständlich klargemacht, dass die Zeiten der tiefen Zinsen und damit die Zeiten des günstigen Geldes schon bald vorbei sein werden.
Die europäischen NATO-Verbündeten der USA tun sich immer schwerer mit ihrem Engagement in Afghanistan. In Deutschland streiten sich Regierung und Opposition über eine weitere Truppenaufstockung. In Großbritannien protestieren Angehörige der Soldaten gegen den Krieg. Und in den Niederlanden droht heute gar die konservativ-sozialdemokratische Regierung an der Afghanistan-Frage zu scheitern. Die NATO hat um eine Verlängerung des Engagements gebeten, doch die holländischen Sozialdemokraten wollen nicht mehr mitmachen. Am Nachmittag muss die Regierung entscheiden, wie weit in Afghanistan, und daran wird die Koalition wahrscheinlich zerbrechen. Elsbeth Gucke aus Amsterdam.
Das Parlament lehnt eine Fortsetzung des ISAF-Einsatzes ab. Und auch für den Vizepremier und Präsidenten der Sozialdemokraten, Wouter Bos, ist das NATO-Gesuch tabu. Er hatte seiner Wählerschaft vor 2 Jahren versprochen, keine weitere Verlängerung zu akzeptieren. Und in 2 Wochen finden in den Niederlanden Gemeinderatswahlen statt. Laut den Umfragen müssen die Sozialdemokraten mit großen Verlusten rechnen. Doch der christdemokratische Premierminister Jan-Peter Balkenende, noch mehr aber sein Parteifreund und Außenminister Maxime Verhagen, können sich eine Fortsetzung der niederländischen Mission in Afghanistan vorstellen, sei es in einer anderen, schlankeren Form, beispielsweise um afghanische Polizisten auszubilden. An der gestrigen Parlamentsdebatte wollte Premier Balkenende jedenfalls alle Optionen offen halten. Die Debatte machte peinlich deutlich, wie zerstritten die Koalitionspartner inzwischen sind und wie wenig Mühe sie sich geben, dies zu verbergen. Heute Nachmittag wird das Kabinett im Rahmen seiner wöchentlichen Sitzung noch einmal über das Thema diskutieren. Können sich Premier und Vizepremier nicht einigen, wird es wohl ein knappes Jahr vor Ende der ordentlichen Amtszeit zu vorzeitigen Neuwahlen in den Niederlanden kommen.
American Six – Ain't No Grave. So heißt eine neue CD mit 10 noch nie gehörten Songs des amerikanischen Country-Sängers Johnny Cash, der im September 2003 gestorben ist. Seit heute ist die Scheibe weltweit in den Plattenläden. Das Echo der Musikmedien ist gewaltig. Was der Musikbranche nur recht sein kann, leidet sie doch seit Jahren unter Umsatzschwund. Johnny Cash als Cash-Cow, als Geldmaschine? Der Beitrag von deres Kulturredaktor Raphael Zehnder.
Elvis Presley hat etwa 1 Milliarde Tonträger verkauft, fast die Hälfte nach seinem Tod. Von den Beatles erschien im letzten Jahr, 39 Jahre nach ihrer Auflösung, ein ganzer Berg neu aufbereiteter alter Aufnahmen. Auch von Michael Jackson legte die Industrie nach seinem Tod einiges neu auf. Und jetzt also Johnny Cash. Die CD American Six Ain't No Grave wird kräftig Kasse machen.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
2 Dutzend Sammelplatten sind seit Johnny Cashs Tod 2003 erschienen. Und heute kommt also in seiner Alterswerkreihe American Recordings das 2. posthume Album heraus.
Hello, how, hello, how.
Cashs Produzent Rick Rubin nutzt die Überbleibsel seiner letzten Aufnahmesessions mit Cash für einen neuen Coup. Geschäftlich gesprochen, mit großen Namen wird nochmals Geld gemacht. Mit bewährten Namen hole man zum einen das ältere Publikum ab, Leute über 40, die noch CDs kaufen, sagt Rolf Schlupp, der seit 35 Jahren für Musikgroßkonzerne und heute für sein eigenes Büro Musiker aufbaut und vermarktet. Und zum anderen erreiche man mit Produkten von Altstars auch die jüngere Kundschaft.
Ich glaube eben, dass eben trotzdem auch heute immer wieder junge Leute dazukommen, die Johnny Cash entdecken oder die Beatles entdecken, und durch diese speziellen Einheiten, die für den Handel gemacht werden, auch bei Elvis Presley zum Beispiel, ist es einfach dann wirklich ein Must, so eine Box zu haben, was beim Download-Geschäft auch nicht immer dasselbe ist.
Auch das jüngere Publikum greife also zu bei diesen großen Namen. Ein Publikum, das sonst kaum CDs kauft, sondern die Musik aus dem Internet herunterlädt. Und 95% der Musikdownloads stammen aus illegalen Quellen. Der Musikwirtschaft zerrinnt die Musik regelrecht zwischen den Fingern. Da ist die Vermarktung verstorbener Stars eine wirksame Strategie, um die Einnahmenausfälle wettzumachen. Zwar hätten die Plattenfirmen ihre Archive schon immer genutzt und beispielsweise Best-of-Platten herausgegeben, sagt der erfahrene Promoter Rolf Schlupp. Aber
in der letzten Zeit finde ich es viel extremer, weil jetzt geht es genau darum, dass man eben durch diese Talfahrt in der Musikindustrie einfach für solche Sachen irgendwo wieder ein neues Geschäft sucht und so, und mit solchen Namen wie Beatles oder man kann dann auch Rolling Stones oder AC/DC und was dazugehört, nehmen, eine super Box machen und dann kommen die Leute und kaufen das.
Aus der Sicht der Musikwirtschaft kommt dazu, große Namen kosten kaum Geld in der Werbung und in der Entwicklung. Sie sind als Marken etabliert, musikalisch verlässlich und die Investitionen in sie sind längst amortisiert. Die Kundschaft weiß, was sie von Elvis, den Beatles, Michael Jackson und Johnny Cash erwarten kann. Das Risiko für die Plattenfirmen ist gleich null. Der Return on Investment optimal.
Raphael Zehnder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.